drei Versen, die ich mit euch anschaue, ist aus der Josef-Geschichte. Und wir haben ja eine Serie gehabt, 10 Wochen über Josef, und ich dachte, nein, die haben jetzt den Josef wirklich gesehen. Ich meine, das ist gut gesehen, aber die haben ihn ja wirklich gesehen. Und, aber wie gesagt, es hat mich einfach nicht losgelassen. Also habe ich gedacht, riskiere ich es einfach. Aber es sind auch 3 Versen, die haben wir nur so am Rand gestreift. Und ich hätte schon andere Versen können zusammensuchen, aber es ist einfach dort jetzt besonders gut. Also, ihr werdet es sehen. Also, vielleicht bist jetzt du aber heute da und denkst dir, von was redet er überhaupt? Ich bin ja gar nicht da gewesen in dieser Josef-Serie und habe keine Ahnung, was ist das überhaupt für eine Geschichte. Also ganz, ganz kurz, was ist das überhaupt für einen Mann, der nachher die 3 Sachen sagt, die ich nachher vorlesen will. Der Josef, der war bei seinen Brüdern sehr unbeliebt gewesen, hat sich unbeliebt gemacht, weil er sich so ein bisschen über alle erhoben hat. Und so viel schlimm, dass die haben gesagt, wir verkaufen den Giel auf Ägypten als Sklave. Und dann sind wir dann los. Dort ist, hat er so eine quasi eine Dauerwäscherkarriere, könntest du fast sagen, gemacht. Also, nein, er war noch ein bisschen weiter unten gewesen. Und ist bis zum Vizepräsi aufgestiegen. Wo er dort so mächtig war, ist im Land von seiner Familie eine Hungersnot ausgebrochen. Und die Familie hat müssen gehen, Essen holen. Bei den Ägyptern. Und dort war verantwortlich für das der Josef. Und dann haben sie also, sind sie dem begegnet. Zuerst haben sie gar nicht gewusst, dass er es ist. Es hat aber dann wieder her. Ein Wiedersehen gegeben. So, und die sind zusammengekommen. Genau. So. Jetzt ist die Familie nachher, weil ja, der Josef dort in Ägypten gewohnt hat, ist die ganze Familie gezügelt auf Ägypten. Mit Vater und Rindviecher und was sie alles hatten. Und nachher waren sie in diesem Ägypten. Jetzt war irgend am Tag X der Vater alt und ist gestorben. So, und dort passiert jetzt das, was wir heute anschauen. Der ist gestorben und die Brüder hatten das Gefühl, oh, meine, jetzt ist er ja schon nicht mit uns, aber jetzt geht er uns zurück, oder? Und sie haben so einen Boten geschickt zu dem Josef und haben gesagt, vereinfacht gesagt, haben sie gesagt, hey Josef, der Papi hat gesagt, du sollst lieb sein mit uns. Das ist wie Alben, oder meine Kinder machen das manchmal auch. Die hörst du so, mit Milena geht zum Silas und sagt, der Papi hat im Fall gesagt, also das Mami hat im Fall gesagt, oder? So quasi mit Lodrion nicht einfallen, irgendwie etwas Angst zu machen. Und so haben sie auch den Boten geschickt, oder? Und nachher haben sie es gewagt und sind selber gegangen zum Josef und haben sich quasi ihm unterworfen und haben gesagt, wir sind Diener dir und so. Und haben gewusst, ja, wenn wir jetzt nach dem Prinzip so Auge um Auge, Zahn um Zahn gehen, dann wäre jetzt der Josef von Reihe auszuteilen, oder? Also uns hat es. Ja, der Josef macht es aber nicht. Und er sagt 3 Sachen, die ich glaube, die ganz wichtig sind, wenn du die für dich auch kannst nehmen. 1. Mose 50, Verse 19 bis 21, das sind die 3 Verse, die ich jetzt mit euch lesen möchte. Dort heisst es, aber Josef sagte zu ihnen, habt keine Angst vor mir. Bin ich etwa an Gottes Stelle? Was mich betrifft, hat Gott alles Böse, das ihr geplant habt, zum Guten gewendet. Auf diese Weise wollte er das Leben vieler Menschen retten. Habt also keine Angst. Ich selbst will für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte er sie und sprach freundlich mit ihnen. Und vorher heisst es noch, dass wo die Brüder kamen, dass der Josef gerannt hat. Wieso hat er gerannt? Ich glaube, er hat gemerkt, hey, das ist immer noch nicht gut. Das ist immer noch nicht gut. Wir sind noch nicht die Gielen, die Brüdchen, die misstrauen mir immer noch. Und schau, der Punkt ist, Vergebung ist ein Entscheid. Wiederherstellung ist ein Prozess. Das braucht Zeit und das braucht einen Weg. Brüder trauen immer noch nicht. Es braucht noch mehr Arbeit. Und der Josef ermöglicht die Wiederherstellung mit diesen drei Statements hier aus den Versen 19, 20, 21. Das sind zentrale Statements auch für dich. Wenn diese drei Sachen dein Herz auszeichnen, dann hat Jesus wirklich Spuren hinterlassen bei dir. Diese drei Sachen. Dann ist wirklich sein Frieden in deinem Herz. Die drei Sachen, die Josef macht, ist erstens, er gibt Gottes Stuhl frei. Schauen wir dann noch, was das heisst. Das ist heute unser Schwerpunkt. Er gibt Gottes Stuhl frei. Zweitens, er hat Gottes Sicht. Er schaut durch Gottes Augen. Und das Dritte, er widerspiegelt Gottes Liebe hier. So, erster Punkt. Gottes Stuhl, wo das er hockt. Wir haben vorhin schon ein bisschen von Brigi gehört, wo das Gott hockt. Aber ja, so ist Gott einst auf dem Stuhl gehockt und drei amerikanische Präsidenten sind in den Himmel gekommen. Ihr habt vielleicht das schon gehört von dem. He? Aber das zeigt es ganz gut. Der Bush ist zuerst mal gefragt worden von Gott, an was glaubst du denn, George? Und der George hat gesagt, ich glaube an freien Handel, starkes Amerika und an die Nation. Und Gott hat gesagt, okay, gut, nimm Platz da, nicht mehr. Und dann war Obama auch noch da gewesen. Also, wie heisst er nochmal? Der Barack, genau, Barack. An was glaubst du? Und der Barack hat gesagt, ich glaube an Demokratie, an Hilfe für die Armen und an Weltfrieden. Gut, auch du hockt hier neben mir und der ist auch noch der aktuelle Präsident. Der Trump war da gewesen. Und Gott hat gesagt, also Donald, an was glaubst du? Und der Donald hat gesagt, ich glaube, du hockst auf meinem Stuhl. Und mir unterstellt ja das ihm schon ein bisschen so von der Art und Weise her, oder? Dass er genau auch das seine Antwort wäre. Oder du hockst auf meinem Stuhl. Aber wir lachen über das und denken, genau so ist er, oder? Aber der Punkt ist, wir selber, wir sind oft genau so, dass wir quasi sagen, Gott, ich glaube, du hockst auf meinem Stuhl. Oder dass wir einfach auf diesen Stuhl hocken und es nicht wirklich zusteht. Wie jetzt zeigt sich das, dass du auf Gottes Stuhl hockst? Ja, ein paar Punkte dazu. Der erste Punkt ist, wenn du deine eigene moralische Autorität bist. Schau, im Garten Eden, da hat ja Gott Adam und Eva ein einziges Gebot gegeben. Ein einziges, musst du dir mal vorstellen, wie klein das die Bibel ist von denen, oder? Die hat so auf einem Post-it Platz gehabt, oder? Und das Post-it haben sie noch genau dort können auf den Baum kleben, oder? Nicht essen können ankleben. Also, auswendig hast du die Bibel schnell können, oder? Ja, das ist ja wirklich eine leichte Geschichte. Denkt man. Und dann kommt die Schlange und sagt zu diesen zwei, essen von diesem Baum, dann werdet ihr sein wie Gott. So, auch wenn da eine kleine Teilwahrheit, es ist nur eine Teilwahrheit eigentlich, was die Schlange sagt, aber es ist im Grundsatz eine Wahrheit. Gott ist ja nicht irgendwie so in dieser Frucht drin gewesen, also wenn du von dem Saft nachher isst, dann bist du nachher auch Gott. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist eigentlich viel, viel simpler und einfacher. Wenn du entscheidest, was das richtig und was falsch ist. Ob es jetzt so ein blöder Apfel ist oder irgendwie etwas anderes. Und du sagst, was richtig und was falsch ist. Und nicht Gott sagt, was richtig und was falsch ist. Dann hockst du auf Gottes Stuhl. Und meine Frage an dich, vielleicht heute Morgen gerade, wie ernst nimmst du, was Gott so sagt? Wie ernst nimmst du zum Beispiel sein Wort? Wie ernst nimmst du die Bibel? Nimmst du dort raus und sagst Ja und Amen zu dem, was der gerade bequem und wo denkst, oh, das leuchtet mir ein, Amen, wo ich das mache. Und dieses, ja, das haben sie auch früher nicht so recht, das haben die noch nicht so recht gewusst, oder? Also schieben wir das auf die Seite und lassen das gar nicht gross zu uns reden. Wie ernst nimmst du das? Was ist dein Mess, dein Meter quasi, was richtig und was falsch ist? Ist es Gott? Ist es die Bibel? Oder ist es letztlich auch gleich einfach du? Das ist ein Punkt, wie wir auf Gottes Stuhl hocken können, wenn wir die eigene moralische Autorität sind. Eine weitere Art, wenn wir uns auf Gottes Stuhl setzen können, ist, wenn du erlaubst, dass Menschen von dir dürfen erwarten, ihre tiefsten Bedürfnisse zu stillen. Das kann einem schmeicheln, wenn Leute so etwas von einem erwarten. Vielleicht hast du eine seelsorgerliche Gabe und das ist super und braucht die und Gott wird die brauchen. Aber wenn da Leute nachher plötzlich zu dir kommen und wirklich von dir nicht nur Hilfe erwarten und Begleitung erwarten, sondern dass du das Tiefste kannst ihnen geben, dann ist das ein Problem. Weil das Tiefste kann nur Gott uns geben. Nur. Es schmeichelt vielleicht, aber es ist nicht der Platz, wo du hergehörst. Vielleicht bist du jung und verliebt und ihr seid füreinander alles und es ist einfach nur schön und da wächst der Gedanke, oder, wenn wir ein Leben zusammen haben, wenn wir zusammen alt werden, dann ist das Leben erfüllt und gut und Juti, hey, hey. Und das ist etwas Schönes. Aber irgendeinem Punkt in der Beziehung müsst ihr einander sagen, hey, erwart nicht von mir, dass ich dir geben kann, was nur Gott geben kann. Es gibt die Geschichte im 2. Könige, glaube ich, 5 oder so, wo ein Heerführer, der Naaman, der hat eine Krankheit, Aussatz, und der geht auf Israel, weil er hat gehört, dort gibt es einen Gott und gibt es einen Prophet und der kann helfen und der kann Zeug heilen, das gibt es gar nicht, und geht dorthin. Sein Chef, der König, gibt ihm noch ein Schreiben mit und dort heisst es, lieber König von Israel oder irgendwie so, wie sie ihn lange angeredet, ich weiss auch nicht, heil du mein Heerführer. Gruß, König von sowieso. Und der König von Israel liest den Brief und ist quasi so eine diese ist wie, steht über ihm, hat Macht über ihm und er liest das und es heisst, er hat sein Kleid zerrissen. Das war so ein Zeichen von Entsetzen und er sagt, bin ich der Gott? Das kann ich doch nicht. Bin ich der Gott? Und schaut, manchmal müssen wir, wenn Leute von uns so etwas erwarten, dass wir ihre tiefsten Bedürfnisse können, irgendwie denen können begegnen, müssen wir auch unsere Kleider, also vielleicht nur so ein bisschen, oder Kleider zerreißen, müssen wir klarstellen, hey, ich kann dir nicht das Tiefste geben. Dein Kind kann dir nicht das Tiefste geben, was du willst. Dein Partner kann dir nicht das Tiefste geben, was du brauchst. Schau, da ist ein Gott und der kann unsere tiefsten Bedürfnisse stellen. Und sonst niemand. Also das ist auch ein Punkt, wie du kannst auf Gottes Stuhl hocken, wenn du zulässt, dass Leute erwarten, dass du ihnen geben kannst, was nur Gott geben kann. Dritte Art, auf Gottes Stuhl zu sitzen, ist, wenn du dir übermässig Sorgen machst. Jesus hat darüber geredet in Matthäus 6. Dort heisst es, wieso macht ihr euch solche Sorgen darüber, was ihr werdet essen, was ihr werdet anlegen, wie das um eure Gesundheit wird gehen. Nur euer Vater im Himmel weiss genau, was das ihr braucht. Und nur euer Vater im Himmel hat auch die Macht, euch zu geben, was ihr braucht. Übermässige Sorgen kommen, wenn du genau weißt, was das doch eigentlich jetzt passieren soll, oder? Wenn du genau weißt und du aber irgendeinem Ort Angst hast, dass Gott es vielleicht nicht herbringt. So. Wenn du auf Gottes Stuhl hockst, dann ist das dein Denken. Wenn du diesen Stuhl freigibst, dann sagst du vielleicht, ich wünschte mir, es käme so und so. Ich denke, das wäre richtig. Aber was weiss schon ich? Was weiss ich schon? Gott weiss mehr als ich. Ich weiss es nicht besser, als dass es Gott weiss. Und je mehr, dass du das machst schon, desto mehr werden deine Sorgen und deine Gedanken wirst du handhaben können. Desto mehr wirst du Sorgen können loslassen aus deinen Hängen. So, und der vierte Punkt hier noch, wie dass du auf Gottes Stuhl kannst hocken, da spricht der Josef hier an. Für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich hoffe, du wirst den hernehmen und noch ein bisschen weiter denken. Und zwar, du kannst auf Gottes Stuhl sitzen, ganz einfach, indem dass du an irgendwelchem Groll festhaltest. Brüder kommen und sagen, bitte vergib es. Und der Josef sagt, bin ich der Gott? Damit sagt er eigentlich nichts anderes als jede Person, die irgendjemand an einem Groll festhält, einen Groll pflegt, Bitterkeit nährt. Jede derige Person, die nachtragend ist, die hockt auf Gottes Stuhl. Das ist der Grund, wieso das Gott im Römer 12 sagt, ich allein will die Rache nehmen. Ich will das Unrecht vergelten. Das steht nur mir zu. Punkt. Mit anderen Worten sagt Gott hier im Römer 12, hey, weisst du was? Gang ab meinem Stuhl. Mach mal Platz. Du gehörst nicht hierher. Das ist mein Platz. Hast du begriffen, dass nur Gott das Recht hat, zu richten? Die Bibel sagt ausdrücklich, dass uns das nicht zusteht, zu richten. Hast du begriffen, dass nur Gott das Wissen hat, um zu richten? Schau, du denkst, der und der hat das und das gemacht und das ist sonnenklar und wegen dem hört sich das und das und ich weiss doch nicht was, aber weisst was? Du weisst nichts. Du weisst nichts, du weisst nicht, was ist gegangen im Leben von dem. Du weisst nicht, wie ist der geprägt worden. Du weisst nicht, was hat der erlebt. Du weisst nicht, was hat man dem angetan. Du weisst nichts. Du weisst so wenig. Du hast das Wissen nicht, um ein Urteil zu fällen. Das hat nur Gott. Nur das Recht hat Gott. Wir sind die, die selber das Gericht verdienen. Und nur das Wissen hat Gott für können zu richten. Und schlussendlich, ganz ein wichtiger Punkt, nur Gott hat die Macht können zu richten, ohne selber zum Bösen zu werden. Wie meine ich das? Schau, wenn dir jemand irgendwie schlecht hat, dann bist du auf Messerschneide, könnte man sagen. Wenn du nicht bereit bist zu vergeben, wenn du deinen Ärger und deinen Zorn nährst und im Raum gehst, wenn du daran denkst und es vielleicht sogar planisch so und so könntest zurückzahlen, dann wirst du ironischerweise selber zum Bösen. Das Böse, das der Täter vielleicht getrieben hat, für dir schlecht zu tun, überkommt jetzt Macht über dich. Ein mühsames Gesetz, aber so geht's. Wenn jemand nicht vergeben will, dann wirst du erstens hart und kalt. Dann wirst du zweitens in deinem Selbstmitleid ertrinken. Du wirst dich nur um dich herumdrehen und ich arme und überhaupt und die ganze Welt böse und du wirst egoistisch. Und wenn du den anderen willst, zahlen willst, dann wirst du in dem Moment, was dir gelingt, wirst du verloren haben. In dem Moment, wo du wünschst, hast du verloren. Schau, es gibt ja den Film «Herr der Ringe», ich weiss nicht, die meisten werden den wahrscheinlich kennen. Und dort gibt es den Ring vor Macht, der einem bösen Herrscher gehört, oder? Und jetzt jeder, der diesen Ring zu sich nimmt und braucht, noch wenn er das im Namen der Gerechtigkeit macht, sogar dann, dann wird je länger, je mehr selber zum dunklen Herrscher. Du musst den Film mal schauen, oder? Und genau so, das ist ein starkes Bild, wie das ist, wenn du selber richten willst, wenn du das Recht für dich nimmst, wenn du auf diesen Stuhl hockst, dann machst du nicht verleiden. Der macht dich kaputt, der macht dich zum Bösen. Nur Gott kann richten, ohne selber zum Bösen zu werden. So funktioniert das. Die einzige Lösung mit dem Ring dort im Film ist, dass sie ihn ins Feuer schiessen, oder? Und vernichten. Das ist ein starkes Bild für die Vergebung, oder? Du lässt es los. Du verbrennst es. Es ist nicht dir. Es gehört dir nicht. Genau so geht die Vergebung. Gott sagt, die Rache ist mir. Und du kannst das nicht. Quintessenz aus dem Ganzen kann man sagen, der schnellste Weg, wie der Teufel zu werden ist, zu versuchen, Gott zu sein. Und der schnellste Weg, zu werden, wie Gott ist, dass dem widerstehst, selber wollen Gott zu sein. Anderer Filmtipp noch, wenn das noch ist, das ist schon ein gutes Ding, wenn du heute schaust, der Mann, wo das Töchterli hat verloren, der wird irgendwann auf einen Richter, genau das passiert, dass Gott ihn auf einen Richterstuhl setzt und sagt, so, jetzt, wenn du sagst, ich mache den Job schlecht, jetzt mal du. Und er sagt, ja, genau, ich zeige dir jetzt, wie es geht. Und er hockt auf dem Stuhl, ich kann euch jetzt nicht die ganze Szene sagen, ich hätte es ja gerne gezeigt, aber es wäre zu lang gegangen. Am Schluss kommt er an dem Stuhl und sagt, ich will nicht mehr Richter sein. Ich will das nicht. Weil ich kann es nicht. Schaut euch das mal an. So. Das ist der erste und längste Punkt. Ich habe noch zwei mehr, aber die gehen ganz kurz. Genau. Also der erste Punkt ist, meid Gottes Stuhl. Wie oft hocken wir auf dem Stuhl, der uns nicht zusteht. Und es macht uns kaputt. Und wir gehören nicht dorthin. So, das Zweite, was Josef hier sagt, ist, was mich betrifft, das ist jetzt Vers 20, der nächste, hat Gott all das Böse, was ihr geplant habt, zum Guten gewendet. Auf diese Weise wollte er das Leben vieler Menschen retten. Das haben wir kurz zusammen angeschaut schon. Darum hier auch nur ganz kurz. Wenn wir im Tal unterwegs sind, dann können wir uns schnell verlaufen. Dann hilft es, wenn wir auf den Berg gehen und mal Gottes Sicht die Sache von oben anschauen. Ich bin in der Herbstferien gekiten und dann hat es Wellen gehabt und wenn es die hat überschlagen und nachher so unten im Tal, dann ist das Kevenbrett nie mehr gesehen, oder? Du hast nur noch Wellen gesehen und dann musst du warten, bis die Juche genommen und dann kannst du schnell raus, wo ist das Brett, oder? Weil unten hast du es dann wieder nicht mehr gesehen. Also hast du gerne hoch müssen, für das genug hast gesehen. Manchmal bist du gerne noch zu tief gesehen, aber das ist das Prinzip. Wenn wir Gottes Sicht probieren zu nehmen, dann sieht oft unsere Situation anders aus. Manchmal geht es in unserem Leben durch das finstere Tal. Der David sagt das in seinem Psalm. Die Bibel macht keinen Hehl daraus, dass das Leben manchmal so schwierig ist. Aber sie sagt auch ganz, ganz glasklar, dass Gott gut ist. Und an dem können wir uns dann festhalten, in diesen Momenten. Gott ist gut und Gott wird es gut machen, auch wenn es im Moment nicht so aussieht. Und dass das schlussendlich über allem wird stehen. Das ist das, was der Josef hier beschreibt. Menschen haben Böses geplant und sie haben es sogar durchgeführt und ich bin das Opfer gewesen von dem. Aber Gott hat es zum Guten gewendet. Aus dem tödlichen Plan hat er etwas Lebensrettendes gemacht. Und das ist Gott, das ist das, was Gott immer wieder macht. Beispielsweise der Jakob oder der Vater von Josef, der hat wirklich gesündigt. Der hat gelogen, der hat beschissen. Und wegen dem hat er schlussendlich Konsequenzen müssen tragen, müssen flüchten, müssen davor rennen. Aber eigentlich nur wegen dem hat er nachher seine Frau lernen können. Die Liebe von seinem Leben. Wegen dem hat es die Kinder gegeben, die es gegeben hat. Und später ist einer von diesen Nachfahren Jesus gewesen, der Messias. So, wollte ich jetzt damit sagen, ja, der Jakob hat müssen sündigen, oder? Sonst wäre das nicht so gekommen, das würde ich sicher nicht so sagen. Aber du siehst am Josef, am Jakob sein Leben, das war nicht einfach Plan B gewesen. Auf Plan B verlaufen. Weil der Messias ist nicht Plan B. Gott hat dort etwas daraus gedreht, was gleich noch gut war. Es gibt noch diverse Beispiele. Der David ist auch so eins und so weiter und so fort. Es heisst eigentlich nichts. Du lesest die Geschichten von diesen Leuten und siehst, hey, also wenn jemand das Leben hat vermasselt, dann wären es die gewesen. Aber was sehen wir dort daraus? Gott kann aus jedem Keim Schlamassel einen Riesensieg noch machen. Josef sagt hier eigentlich, ihr habt probiert, mich zu zerstören und es hat nicht geklappt, weil mich kann niemand zerstören, weil Gott macht sein Werk, Gott macht seinen Plan. Ihr habt Böses gemacht, es ist böse, es ist schmerzhaft gewesen, aber Gott hat es zum Guten gewendet, weil Gott ist gut. Josef meidet also Gottes Stuhl, er schaut die Sache aus Gottes Augen und das Dritte noch, er widerspiegelt Gottes Liebe. Er sagt hier im letzten Vers noch, habt also keine Angst. Ich will für euch und für eure Familie sorgen. Der heisst, so beruhigte er sie und sprach freundlich mit ihnen. Der Josef geht nicht nur mit ihnen, nicht ins Gericht. Er kümmert sich noch um sie. Er vergibt ihnen nicht nur, was sie ihm angetan haben. Er sorgt sich um sie. Jesus sagt, liebet euch finden. Und der Josef tut genau das. Wieso kann er das? Ich glaube, weil er die ersten zwei Schritte gemacht hat, weil er nicht auf Gottes Stuhl hockt und weil er durch Gottes Augen schaut. Der Josef hat offenbar Gottes Herz, seine Barmherzigkeit, seine Gnade erfahren. Und das ist das, was er hier widerspiegelt, oder? Vielleicht sagst du, ja, der Josef und der David und all die Helden und so, aber wie soll denn ich das? Das ist kein Beschwer, oder? Ich habe jetzt gerade einen, der hat mir so böse da. Ich kann das nicht loslassen. Ich sage nicht, dass es einfach ist. Aber ich sage, dass es wichtig ist. Und dass Gott sagt, dass es richtig ist. Josef hat so ein generelles Verständnis von Gott und seiner Liebe. Wir haben heute ein Bild mit Jesus, was Gott und seine Liebe ist. Dass er sein Leben gibt. Ich meine, Jesus, der hat richtig das Recht gehabt, auf Gottes Stuhl zu sitzen. Oder? Hast du Gott gesehen? Aber er hat es nicht gemacht. Wieso? Für dich. Wieso? Für dich. Er ist das ultimative Beispiel dafür, eigentlich, was es heisst, aus Gutem oder aus Schlechtem Gutes zu machen. Jesus ist so etwas von dran gekommen, als er auf die Welt ist gekommen. Er ist so etwas von unten durch. Er ist so etwas von ungerecht behandelt worden. Und das alles hat er durchlebt. Und er hat gesagt, das mache ich, weil ich dich gerne habe. Und weil ich will zahlen, was du müsstest zahlen. Und schau, wenn du das hast begriffen, wirklich und begriffen meine ich, wenn du das hier innen hast begriffen, was das heisst, was Jesus für dich hat gemacht, ich glaube, da hast du das Potenzial können, Gottes Stuhl freizugeben. Du hast das Potenzial können, das Recht ihm zu geben, für Recht zu schaffen. Ich glaube, du hast das Potenzial, das Leben durch Gottes Augen durchzusehen und Menschen durch Gottes Augen durchzusehen, sogar wenn sie mühsam sind oder wenn sie schwierig tun. Ich glaube, all das hast du. Und der Heilige Geist will das in dir wirken, dass du die drei Sachen machen kannst. Wenn das dein Herz ist, dann widerspiegelst du Gott, der Vater. Und das wünsche ich dir. Tun wir noch beten zusammen und wir übergeben dir. Vater, es sieht manchmal so einfach aus und so eine Theorie. Und es ist logisch, aber es ist manchmal so, so schwierig, nicht auf deinen Stuhl zu hocken. Es ist manchmal so schwierig, durch deine Augen das Leben zu sehen. Und es ist manchmal, gelingt es gar nicht, dein Herz und deine Art, deine Liebe zu widerspiegeln. Und ich bitte dich einfach, dass du ja, uns dort hilfst, deine Wahrheit zu sehen und zu anerkennen. Und dort, wo jetzt gerade wir haben erkannt, dass wir auf deinem Stuhl sind gehockt, dass wir den freigeben. Und merci einfach für das Prinzip, dass wo wir das freigeben und eigentlich aus der Hang, aus unserer Kontrolle geben, dass dort Freiheit kommt. Weil die Freiheit ist dein Ziel für uns. Merci ist das auch heute Morgen so. Amen.
Ja, merci Gregor. Ich hoffe, ihr sitzt noch bequem auf eurem Stuhl, aber bald dürft ihr aufstehen zum Abendmahl. Jesus hat uns eingeladen und ladet uns heute noch ein, das Mahl zu nehmen. Im Lukas 22 sagt er, mich verlangt es herzlich danach, dieses Passahlamm mit euch zu essen, bevor ich leide. Ich werde es nicht mehr essen, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Das Brot und auch den Kelch, wo er dann teilte oder austeilte, sollten sie zu seinem Gedächtnis essen. Beides aber bedeutet, die zu ihm gehören, also auch wir alle jetzt, haben Teil an Christi Werk, an der Vergebung, an der Erlösung, der Versöhnung mit Gott und am Reich Gottes. Also wenn es auch mal passiert ist, dass mir über die Sitzordnung ein bisschen durcheinander gebracht, dürfen wir das jetzt hergeben. Und wir dürfen auch nach dem Abendmahl das Gebet in Anspruch nehmen. Das Ministry-Team wird dort stehen. Wenn du möchtest, für dich beten, dich segnen, bist du auch ganz herzlich eingeladen. Also ich lade euch ein und auch die Lobpreisband wird jetzt noch uns begleiten zu dem Abendmahl.